vom Willen zur Einigkeit. Es könnte so unendlich viel mehr Glück in mancher Ehe sich entfalten, würde man sich mehr bemühen, stets nach Einigkeit zu streben. Man unterschätzt gar sehr den Wert der Eintracht als Erhalterin des Glückes, sonst würde man sie nicht so oft um eitler Dinge willen stören, um Meinungen und Ansichten zum Sieg zu bringen voreinander, die wahrlich wenig wiegen, wägt man in der anderen Hand sein Glück. Durch jegliche Lappalie bringt man seiner Ehe Eintracht in Gefahr. Und wenn sich alle Eheleute, die ihr Glück in Scherben gehen sahen, fragen wollten, was der dann folgenden Zertrümmerung einst ersten Anlass dargeboten habe, dann würde sich weit öfter, als man glauben möchte, zeigen, dass meist ganz lächerliche Störungen der Einigkeit Vernichtung ehelichen Glückes wirkten, auch wenn man später dann noch andere Gründe schuf, die nie geschaffen worden wären, hätte man sich vorher nicht entzweit. Ich rede nicht nur von Rechthaberei und Eigensinn, die beide nur als Wehr der Dummheit oder als das kläglich armselige Schild verknöcherter Erstarrung anzusehen sind, als welche sie bekanntlich ja in allen Lebensbindungen zum Schrecken aller denkbeweglichen und seelisch Freien werden, zu einem Schrecken, den nur Mitleid band und Ironie verscheucht. Ich rede hier vielmehr von jener Art der Eintrachtsstörung, bei der die Gegensätze tatsächlich bedeutsam sind und dennoch Ausgleich möglich wäre, würden Klugheit und Vertrauen liebevoll versuchen, die Basis der Vereinigungsmöglichkeit zu finden. Und schließlich rede ich von einer Torheit, der ihr Weltbild schon vernichtet scheint, wenn um der Eintracht willen weiß als schwarz und schwarz als weiß bezeichnet werden soll. Selbst wenn ganz unbestreitbar alles recht auf deiner Seite ist, wirst dennoch du versuchen müssen, einen Ausgleich herzustellen, auch wenn der Augenblick erfordert, dass du um der Eintracht willen auf dein Recht verzichtest, bis es der andere aus freien Stücken dir dann später vielleicht zugesteht. Betrachte, was dein eheliches Glück dir gilt, und wäge dann den Wert der Dinge, die es in Gefahr zu bringen suchen. Dann wähle, was dir mehr am Herzen liegt. Sehr selten wird es sich um Dinge handeln, die so bedeutsam sind, dass sie dich in Bereitschaft finden müssen, selbst dein Eheglück zu opfern, wenn sie nicht in solcher Weise zwischen euch Entscheidung finden, dass ihre strenge Forderung auch im Bestehen deines Glücks erfüllbar bleibt. Zuallermeist wird eheliche Eintracht nur gestört durch Streiten über Fragen, die sehr wohl Antwort der verschiedensten Gestaltung finden können. Es kommt nur darauf an, dass du den anderen alsdann gewähren lässt, wie er nun einmal will, und ruhig wartest, bis er seinen Irrtum einsieht, oder bis du selbst erkennst, dass du im Irrtum warst. So wird dann Harmonie erhalten und euer Eheglück wird durch ein wenig Selbstbeherrschung der Gefahr entzogen. Wille zur Einigkeit muss euch zur unbedingten Forderung des Glückes werden, und keiner beider Teile darf sich dieser Forderung entziehen wollen. Es hängt zu viel von ihrer stetigen Erfüllung ab. Bei jeder Möglichkeit, die zur Entzweiung führen könnte, und sei es auch Entzweiung nur für eine kurze Stunde, müsst ihr euch klar zu machen suchen, dass doch der Mensch vor allen Dingen steht, so dass die Auffassung der Dinge, die in Frage kommt, doch wahrlich erst in zweiter Linie der Beachtung würdig bleibt, wenn sie nicht ganz und gar belanglos wird, wo Menschenglück Beachtung heischt. Ihr dürft auch nie vergessen, dass diese Auffassung der Dinge, die euch heute wichtig scheinen will, zu einer anderen Zeit ganz in Bedeutungslosigkeit versinken kann. Vor allem aber lernt erkennen, dass Gegensatz nicht aus der Welt zu schaffen ist durch Streit. Auch dort, wo ihr empfindlich leiden möget, weil euch plötzlich Gegensätze zu Bewusstsein kamen, die als völlig unvereinbar gelten, werdet ihr mit allem Streiten, allem Überzeugen wollen, nichts gewinnen. Ihr werdet euch nur selbst auf solche Weise schließlich um die Möglichkeit zu bringen wissen, eine Brücke aufzurichten, auf der ihr euch begegnen und erneut vereinen könntet. So manche Ehe wäre heute nicht zerstört, wenn man den Gegensatz, der zur Zerstörung führte, einst in sich beruhen hätte lassen, der Zeit und ihrer Ausgleichswirkung sich vertrauend, statt sich in Kämpferstellung aufzurecken und sein vermeintlich oder wahres gutes Recht in Wort und Tat zu suchen, Verletzung durch Verletzung fordernd, bis das letzte Fünklein Liebe sich in Hass gewandelt hatte. Ihr aber, die ihr eure Ehe erst beginnen wollt, ihr habt die Macht noch in den Händen, die so mancher anderen Ehe längst verloren ging, die Macht, euch bitterste Enttäuschung zu ersparen. So hütet euch denn vor dem ersten Streit. Sobald ihr einmal nur im Streite euch begegnet seid, habt ihr schon viel von eurer Macht verloren. Zwar mag der Streit durch eure Liebe bald geschlichtet werden, aber in den dunklen Schächten unbewussten Fühlens bleibt Erinnerung zurück, auch wenn im Denken alles längst vergessen wurde. Bei jedem neuen Anlass, der zum Streite führen könnte, fühlt ihr euch aus dem Unbewussten nun zur Wiederholung aufgefordert, und ihr erliegt dem dunklen Raunen, ohne recht zu wissen, wie euch das geschieht. Wo einmal Streit war, will er immer wiederkehren, wie sehr der Mensch sich auch dagegen sträuben mag, und stetig wird er neue Gründe auszuheben wissen, aus denen er gespenstig sich beleben kann, wenn man ihn nicht begräbt, noch während er versucht, aufs Neue zu erstehen. Darum, solange ihr den ersten Streit vermeiden könnt, strengt alle eure Kräfte an und sucht ihn zu vermeiden. Es wird euch weiter schwerer, seine Wiederkehr ihm zu versagen, als es euch schwer sein mag, ihm seinen ersten Eintritt in das Leben eurer Ehe zu verwehren. Habt ihr ihm einmal Rechte zugestanden, so wird er sie zu wahren wissen, und schließlich wird es euch unmöglich scheinen, in eurer Ehe ohne Streit zu leben. Es gibt genugsam Menschen, die es niemals fassen können, dass auch der kleine Streit, der ihnen längst alltägliche Gewohnheit wurde, aus einer Ehe zu verbannen ist, wenn beide Teile ernstlich ihn verbannen wollen. So wie dem Fuchs der Fabel jene Trauben sauer heißen, die er sich nicht holen kann, so suchen sie nun sich und anderen Eheleuten einzureden, dass eine Ehe, die nur Eintracht kennt, für sie ganz unerträglich wäre und wohl nur bei Menschen möglich werden könne, die zu keiner resoluten Lebensäußerung befähigt seien. So töricht solche Rede ist, so frevelhaft ist es, den Streit gleichsam als integrierenden Bestandteil ehelichen Lebens aufzufassen. Wie oft ward leider schon der kleinste, halb aus Scherz geführte Streit zum ersten Anlass ehelicher Auseinandersetzungen, die endlich alles Glück zerrütten mussten. Wo solches aber möglich ist, da ist fürwahr die Pflicht gegeben, alle Kräfte aufzubieten, um die Eintracht stetig in der Ehe zu erhalten. Doch auch das beste Wollen mag zuweilen unterliegen, wenn Affekt es plötzlich rücklings überfällt. Ist so der Streit hereingebrochen, gleich einer Wasserflut, die ihre Dämme brach und nun das blühende Gefilde plötzlich in ein Schlammfeld wandelt, dann muß es eure erste Sorge sein, sobald als irgend möglich solchen Zustand wieder aufzuheben, und nie ist es zu früh, will man die alte Ordnung wiederkehren sehen. Jetzt ist es mehr als sonst noch nötig, dass ihr beide guten Willens seid und gegenseitig euch zu helfen sucht, damit euch Harmonie in eurer Ehe wiederkehre. Nie darf es dazu kommen, dass der eine Eheteil dem anderen weiter grollt, auch wenn er dessen Absicht sieht, Versöhnung anzubahnen. Doch sollt ihr euch auch jetzt nicht voreinander rein zu waschen suchen, ängstlich bestrebt, nur ja die liebe eigene Eitelkeit vor Schaden zu bewahren. Und noch viel weniger sollt ihr nunmehr beginnen, festzustellen, wen die Schuld an dem Zerwürfnis trifft, wer etwa mehr, wer nicht so sehr im Unrecht war. Es ist töricht und kann nur zu leicht zu neuem Streite führen, wenn ihr nunmehr mit vielen Worten euch beweisen wollt, warum, weshalb, wieso ihr euch vergessen konntet. Stets sucht er nur die Eitelkeit des Einzelnen, und sei es auch nur völlig unbewusst, zu Wort zu kommen, und will um jeden Preis verhüten, dass sie bei dem Friedensschluss etwa Terrain verliere. Oft ist der eine Eheteil schon längst bereit, den Frieden anzubieten, und nur die Furcht, durch Abweisung in seiner Eitelkeit gekränkt zu werden, hält ihn zurück und lässt ihn nicht zum ersten guten Worte kommen. So steht ihr beide euch dann gegenüber, und keiner wagt, sich selbst zu überwinden, keiner will der Erste sein, der sich versöhnlich zeige. In kindlich lächerlicher Pädagogik wollt ihr, die ihr euch eben noch so unerzogen zeigtet, nun euch gegenseitig zu erziehen suchen, wobei ihr ganz im Stillen hofft, erneuten Streit am besten dadurch abzuhalten, dass ihr euch jetzt im Herzen längst verzeihend, nach außen hin recht unversöhnlich zeigt, da so der andere sehen könne, wie es schwer sei, nach dem Streite wieder Frieden zu erlangen. Ihr solltet euch fürwahr ein wenig voreinander schämen. Vielleicht, dass dann die Scham euch schneller zueinander führen könnte. In eurer Art, Versöhnung zu versuchen, werdet ihr euch gegenseitig nur stets weiter quälen, und wenn kein äußeres Geschehen euch zu Hilfe kommt, das euch zu zwingen weiß, euch wieder zu vereinen, dann könnt ihr tagelang so weiterschmollen, ohne euch zu finden. Ihr kompliziert das ohnehin euch nicht ganz einfach scheinende, in eurer Vorstellung nur immer mehr, und immer schwerer wird es euch, Nächstliegendes zu tun, indem ihr gegenseitig eines jeden Mund, der doch nicht weiß, wie er die erste Rede formen soll, mit einem resoluten, heißen Kuss verschließen würdet. Damit es aber niemals euch begegnen kann, dass ihr wie trotzig ungezogene Kinder aufeinander wartet, wer wird nun der Erste sein, der nachgibt, so will ich euch raten, dass ihr gegenseitig euch in guten Tagen streng gelobt, euch niemals abzuweisen, wenn nach einer Trübung eures Einvernehmens der eine Eheteil den anderen versöhnen will. Ihr sollt euch dabei feierlich verpflichten, dass eure Aussöhnung auch niemals durch die liebe Eitelkeit behindert werden darf und dass der Erste, der Versöhnungswillen zeigt, nicht etwa fürchten muss, sich durch sein Widernahen wollen als am meisten schuldhaft zu bekennen. Ihr sollt euch weiter streng geloben, dass nach erfolgter Aussöhnung der Grund des beigelegten Streites nicht mehr Gegenstand erklärender Erörterungen werden darf und dass es nie für einen von euch beiden etwa Unterwerfung heißen soll, wenn er alsbald nach einem Zwist dem anderen Teile in Versöhnlichkeit zu nahen sucht. Wenn es euch schon unmöglich wurde, stete Eintracht zu erhalten, so wird euch wenigstens nun das bestehende Gelöbnis helfen, Trotz und Eitelkeit zu überwinden, wenn sie euch hindern wollen, euch erneut in Eintracht zu begegnen. Besser freilich ist es, ihr erzieht euch gegenseitig durch das Beispiel und die Tat und gegenseitig wissend, dass ihr euch dazu erziehen wollt, zum Willen zur Einigkeit. Auch da muss aber alle Eitelkeit von vornherein beseitigt werden. Es muss unmöglich sein, dass einer von euch beiden etwa triumphiert, weil er den anderen in Schwäche sah und nur durch eigenes kluges Handeln einen Streit vermied. Ihr sollt vielmehr des Glückes eingedenk, dass ihr euch helfen könnt, in jedem Augenblicke eures Lebens euch auch helfen wollen, ohne aber jemals euch zu überheben, wenn ihr helfen durftet. Der einen Streit vermeiden half, weil er in kluger Weise einzulenken, nachzugeben wusste und nicht noch Öl ins Feuer goss, darf sich wahrhaftig seiner Kraft der Mäßigung erfreuen. Allein in gleicher Weise wird der andere Teil, der sich zur Ruhe wenden ließ, auch wenn ihn schon Erregung fassen wollte, sich in Freude fühlen dürfen, weil es ihm gelang, sich selbst erneut in eigene Gewalt zu bringen. Nur dann seid ihr in rechter Auffassung der Dinge, wenn ihr euch gegenseitig immer da zu danken wisst, dass es durch eurer beider guten Willen wieder möglich war, die Glücksgefahr zu bannen. Es ist jedoch auch hier nicht gut, etwa nachher davon zu sprechen, wie man der Gefahr entronnen sei, wo sich der Fehler finde, der sie immerhin heraufbeschwor, und wer wohl richtiger gehandelt habe. Auch ohne jegliche Erwähnung weiß der Teil, der sich vorher vergessen hatte, dass er fehlte. Er wird dir sehr zu danken wissen, wenn du es ihm allein nun überlassen willst, in sich die rechte Art und Weise aufzufinden, wie solches Fehlen künftig meidbar werden könne. Nichts aber rächt sich bitterer in einer Ehe als ein Zwang, sich gegenseitig voreinander zu erniedrigen. Demütigungen voreinander sind das fürchterlichste Gift für eine jede Ehe, und nach Jahrzehnten noch kann dieses Gift zur Wirkung kommen. Ihr sollt euch gegenseitig nur in Ehrfurcht sehen wollen, und müsst ihr euch zuweilen auch in euren Schwächen sehen, so dürft ihr doch die Ehrfurcht voreinander nicht verlieren. Überseht bewusst die Schwächen, redet nie davon und zeigt einander nicht, dass einer um des anderen Schwäche weiß. Stärkt ständig gegenseitig euer Selbstvertrauen und lehrt euch durch die Art, wie ihr euch zu begegnen wisst, die Achtung vor euch selbst. Verpflichtet euch, dass ihr allein das Gute, Starke und Erfreuliche an euch beachten, was fehlerhaft und schwach ist, aber ignorieren wollt. In keinem menschlichen Verhältnis ist es so verhängnisvoll, dem Nebenmenschen seine Fehler vorzuhalten, als in einer Ehe. was man sich in der Ehe gegenseitig lehren kann, das muss für jeden beider Teile aus dem eigenen Erleben resultieren. Nie darf man etwa gegenseitig sich belehren wollen, so wie der Lehrer seinen Schüler lehrt. Es ist zutiefst schon im Geschlechtlichen begründet, dass jeder Teil vom anderen nur in der denkbar schönsten Form gesehen werden will, als dass ein stetes Lehren wollen oder gar ein teppichstölpelhaftes stetes Fehler korrigieren nicht die unheilvollsten Folgen haben müsste. Selbst wenn sich diese Folgen nicht im Augenblicke zeigen. Wie sollen in der körperlichen Einung sich die Seelen einen können, wenn stetig der Gedanke Störung schafft, dass hier nur körperlicher Trieb befriedigt werden will, derweil dem anderen Teil nichts recht an einem ist, es sei denn eben dieser Leib, der sich missbraucht fühlt, wird er nur zum Spielball der Begierde von dem anderen herabgewürdigt. Kein Mensch ist ganz von allen Fehlern frei. Doch ist es nur naturbedingt, dass er sie dort, wo er Geschlechtsvereinung sucht, von seinem Gegenpole übersehen wissen will. So mancher Ehebruch ist nur begangen worden, weil ein Mensch in seiner eigenen Ehe sich um seiner Mängel willen so gering geachtet wusste, dass es ihm wie Erlösung schien, als er den anderen Menschen außer seiner Ehe fand, der ihn trotz seiner Mängel schätzte und ihn in jener Art zu sehen suchte, wie er selbst gesehen werden wollte. Gewiss ist hier zu sagen, dass das Leben einer Ehe einen Menschen anders zeigt, als er sich dort gibt, wo kein rechter Anlass ist, der seine Fehler offenbaren könnte. Allein gerade so, wie er sich ohne seine Fehler gibt, will jeder Mensch von anderen genommen werden. Da es nun in der Ehe aber unvermeidbar bleibt, dass man sich auch in seinen Fehlern kennenlernt, so ist da nur zu helfen, wenn man gegenseitig sich verpflichtet, dass man mit aller Absicht seine Fehler übersehen will. So nur wird man sich vieles Leid ersparen und sich gegenseitig wirklich Glück ins Leben bringen. Versteht ihr, was es heißen will, ein Glück der Einheit als ein Glück zu zweien in der innigsten Vereinung aufzurichten, dann wird es euch gewiss gelingen, eure Ehe reinzuhalten von Verärgerung und Zwist. Ihr werdet jeglicher Gefahr begegnen können, wenn ihr nur euch vereinigt wisst im Willen zur Einigkeit. Auch hier wird bloßer Wunsch nur wenig helfen können. Es wird nur selten Menschen geben, die nicht wünschen würden, Einigkeit in ihrer Ehe zu erhalten. Wenn es nun trotzdem so viel Streit und Zank in manchen Ehen gibt und auch die scheinbar guten Ehen sich noch Überfluss an Leid durch manche Trübung ehelichen Einvernehmens schaffen, so ist das daran nur gelegen, dass der Wille mangelt. Meist ist man solchen Mangels nicht bewusst, da man den Wunsch schon für den Willen hält. Wille zur Einigkeit lebt aber nicht, wie jeder bloße Wunsch, nur aus der Hoffnung, dass vielleicht gelingen möge, was man wünscht. Wille zur Einigkeit ist unverbrüchliche Gewissheit, dass man Einigkeit erhalten kann und Einigkeit erhalten wird. Wille zur Einigkeit kennt keine Grenze des Vertrauens zu sich selbst und weiß sich unbesiegbar, auch wenn ständig ihn Gefahr umdroht. Von solchem Willen aber, nicht von Wünschen, hängt es ab, ob eurer Ehe stete Einigkeit erhalten bleibt. So werdet ihr euch nun entschließen müssen, diesen Willen aus dem Wunsche zu erwecken und ihn stetig in euch wach zu halten. Seid ihr im wahren Willen zur Einigkeit, dann wird Zwietracht eure Ehe nicht erreichen können. Nichts wird euch gleichen Wertes dünken wie euer Glück, das nur errichtet werden kann, wenn Eintracht in der Ehe unverletzlich bleibt. Dann aber wird die Liebe erst in eurer Ehe die Erfüllung finden, die sie in jeder Ehe finden sollte. Dann ist die Liebe eurer Ehe wahrlich stärker als der Tod und bleibt bestehen, wenn auch dieses Erdballs Trümmer längst im Raum zu Weltenstaub zermahlen wurden.